Willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge war Paul Coupin zu Gast. Es ging um die Frage, ob Gott im Alten Testament wirklich Völkermord befohlen hat. Heute bleiben wir thematisch in der Nähe, aber wir schauen von einer anderen Seite drauf. Nicht, was Gott tut, sondern wer er ist. Und genau das könnte auch für Skeptiker spannend sein. Denn viele lehnen Gott ja nicht aus Prinzip ab, sondern weil sie sein Wesen problematisch finden. Zu gewalttätig, zu gefühllos, zu unnahbar. Genau darüber sprechen wir heute mit David Lamb. Er ist Professor für Altes Testament und Dekan am Mishu Seminary in Philadelphia. Er hat in Oxford promoviert und davor in Stanford Wirtschaft und Ingenieurwesen studiert. David, schön, dass du da bist. Und mal direkt zum Start. Wie kommt man eigentlich dazu, sich ausgerechnet mit Gottes Gefühlen zu beschäftigen? Das ist ja kein typisches Forschungsthema, oder?
Stimmt, ist es nicht. Ehrlich gesagt hat das viel mit mir selbst zu tun. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Das war ich schon immer. Während meiner theologischen Ausbildung hat mich eine Frage nie losgelassen. Wie passt das zusammen? Der Gott, von dem ich in der Bibel lese und das, was ich in mir selbst erlebe. Ich habe oft gerungen, nicht nur mit theologischen Konzepten, sondern auch mit meiner eigenen Emotionalität. Und mir ist aufgefallen, der Gott der Bibel ist tief emotional. Er liebt, wird zornig, zeigt Mitleid, trauert. Aber viele Theologen blenden das aus. Oder sie ordnen es irgendwo am Rand ein. Für mich hat das irgendwann nicht mehr gereicht. Also habe ich mich entschlossen, ein Buch über Gottes Emotionen zu schreiben. Und je tiefer ich eingestiegen bin, desto klarer wurde mir, diese Seite Gottes ist kein Randthema, sie steht im Zentrum der biblischen Offenbarung.
Viele Menschen haben ja ein Problem mit der Vorstellung, dass Gott wirklich Emotionen hat. Für sie klingt das eher nach einer Art Projektion. Also so, als würden wir Gott einfach menschliche Gefühle andichten. Wir denken halt in dem, was wir kennen. Könnte es nicht sein, dass diese emotionalen Aussagen in der Bibel eigentlich nur zeigen, wie begrenzt wir selbst sind?
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und auch eine, die viele Theologen vertreten. Aber ich finde, man sollte da genauer hinschauen. Was mir nämlich oft auffällt, immer nur bei den Emotionen heißt es, das seien ja nur Projektionen. Niemand sagt, Gottes Rationalität ist auch nur eine Projektion. Dabei wäre das logisch genauso denkbar. Warum also sind ausgerechnet Emotionen das, was Gott angeblich nicht wirklich haben darf? Ich glaube, das hat auch mit unserer Kultur zu tun, zumindest mit der westlich geprägten Moderne. In den letzten paar Jahrhunderten ist die Vernunft zu einer Art oberster Instanz geworden. Und wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Vernunft, sie ist ein großes Geschenk. Aber dadurch ist auch die Vorstellung entstanden, dass alles, was emotional ist, irgendwie defizitär wirkt, schwankend, irrational, gefährlich. Und auf dieser Basis wurde dann ein Gottesbild aufgebaut, das möglichst emotionslos sein soll, kalt, über den Dingen, unbewegt. Das geht bis auf Platon zurück, wo Gott als der unbewegte Beweger gedacht wird. Aber die Bibel zeichnet ein völlig anderes Bild. Der Gott, der sich dort zeigt, ist ein leidenschaftliches, tief betroffenes Wesen. Er liebt, er hasst, er freut sich, er ist eifersüchtig, er trauert. Und die biblischen Autoren gehen damit überhaupt nicht vorsichtig um. Im Gegenteil, sie reden ganz selbstverständlich davon. Klar, es gibt Theologen, die sagen, das sind nur Anthropomorphismen, also menschliche Bilder, mit denen wir etwas über Gott aussagen, was wir in Wahrheit gar nicht verstehen können. Oder noch genauer gesagt, Anthropopathismen, also Zuschreibungen von Gefühlen, die in Wirklichkeit nicht wörtlich zu nehmen sind. Gott wirkt dann emotional, ist es aber in Wahrheit nicht. Aber je mehr ich die Bibel lese, desto weniger überzeugt mich das. Denn diese Texte drücken nicht nur irgendwie aus, was Menschen empfinden, sie zeigen, was Gott selbst empfindet. Und zwar nicht am Rand, sondern im Zentrum. Diese Emotionen werden nicht entschärft oder versteckt, sie werden benannt, offen, direkt und oft sogar mit Konsequenzen. Und ich glaube, das hat einen Grund. Wenn wir im ersten Kapitel der Bibel lesen, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist, dann gehört dazu auch, wir sind emotionale Wesen, weil Gott emotional ist. Das ist kein Behelf, keine Schwäche und keine theologische Verlegenheitslösung. Es gehört zu seinem Wesen. Und wenn wir das ausblenden, dann verpassen wir etwas ganz Zentrales.
Ich glaube, das Problem für viele ist, dass Emotionen oft als fehleranfällig rüberkommen. Wenn ich zum Beispiel gestern etwas gesagt habe, das ich heute bereue, dann entschuldige ich mich gerne mit den Worten, sorry, ich war da einfach emotional. Wir verbinden das schnell mit Kontrollverlust. Und wenn dann jemand sagt, Gott ist emotional, klingt das für viele eher nach Schwäche als nach Vollkommenheit.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich finde, du sprichst da was sehr Menschliches an. Aber ich würde sagen, genauso wie man sich für übermäßige Emotionalität entschuldigen kann, könnte es auch Situationen geben, wo man sagen müsste, Es tut mir leid, ich war einfach zu rational. Da war jemand, der eigentlich Trost gebraucht hätte, und ich habe versucht, alles zu analysieren oder zu erklären, statt einfach mitzuleiden. Ich habe das schon oft erlebt, gerade im seelsorgerlichen Kontext. Da sitzt jemand, der leidet, und was er braucht, ist Mitgefühl, nicht ein theologischer Aufsatz. Und ich glaube, genau da berührt uns die Frage nach Gottes Emotionen ganz existenziell. Natürlich stimmt es. Emotionen können manipulativ sein, sie können übertreiben, sie können Menschen verletzen. Und das gilt für alle, für Männer, für Frauen, für alle Spielarten von Emotionalität. Aber wir sollten aufpassen, dass wir Emotionen nicht unter Generalverdacht stellen, denn die Alternative ist nicht automatisch besser. Menschen, die keine emotionale Resonanz zeigen, treffen oft auch schlechte Entscheidungen, eben weil ihnen das fehlt, was Gefühle leisten. Sie geben Orientierung, sie verbinden uns mit anderen, sie motivieren zu echtem Handeln. Ich habe mal gelesen, dass Psychologen sagen, wir brauchen Emotionen, um überhaupt sinnvoll entscheiden zu können. Ohne sie fehlt uns das Korrektiv für das rein Rationale. Und das gilt auch für Gott. Wenn Gott wirklich nur rational wäre, ohne jede Empfindung, wäre er dann überhaupt ansprechbar oder einfach nur ein Prinzip? Ich denke, ein Gott, der trauert, der sich freut, der zornig wird, das ist ein Gott, der sich wirklich für seine Schöpfung interessiert. Und das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke.
Was für viele Christen ja ein echtes Spannungsfeld ist. In der Theologie spricht man davon, dass Gott allwissend ist, vollkommen und unveränderlich. Aber Emotionen, so wie wir sie kennen, haben ja meistens mit Veränderung zu tun. Man wird traurig, weil etwas passiert. Man wird wütend, weil etwas anders ist als erwartet. Das bedeutet doch, man reagiert. Und wenn Gott reagiert, ist er dann überhaupt noch der über allem steht?
Ja, das ist eine der großen Fragen. Und ich verstehe total, woher die kommt. Aber ich würde zuerst mal eine Gegenfrage stellen. Warum genau gehen wir eigentlich davon aus, dass es ein Problem ist, wenn Gott reagiert? Warum sollte es ein Zeichen von Schwäche sein, wenn Gott zornig oder traurig oder enttäuscht ist? Ich finde, das sind oft sehr menschlich geprägte Annahmen, die wir dann auf Gott übertragen. Interessanterweise genau das, was man sonst vermeiden will. Wir denken, wenn sich etwas verändert, ist es instabil. Auch darf Gott sich nicht verändern. Aber was ist, wenn genau diese Beweglichkeit Teil seiner Stärke ist? Ich würde sagen, Emotionen sind nicht das Gegenteil von Vollkommenheit, sondern gehören dazu. Und manche Emotionen, wie Zorn oder Trauer, sind sogar genau das, was wir von einem gerechten Gott erwarten würden. Wenn jemand Zeuge wird, wie Unrecht geschieht, zum Beispiel wie ein Reicher einen Armen ausbeutet oder wie eine Frau von jemandem mit Macht missbraucht wird, was wäre dann die angemessene Reaktion? Ich würde sagen, Zorn. Wenn Gott in so einer Situation nicht zornig wäre, wäre das für mich ein Problem. Und die Bibel spricht genau so. In 2. Mose 22 sagt Gott, dass er zornig wird, wenn man sich nicht um Witwen, Waisen oder Fremde kümmert, und zwar so zornig, dass er droht, mit Konsequenzen einzugreifen. Das ist harter Tobak. Aber es zeigt, Gottes Emotionen sind nicht willkürlich. Sie haben mit seinem Wesen zu tun, mit seiner Gerechtigkeit, seiner Liebe, seinem Mitgefühl. Ich glaube, viele Menschen denken, ein emotionaler Gott ist unzuverlässig. Aber ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil Gott sich emotional berühren lässt, kann er mitfühlen, kann er eingreifen, kann er Beziehungen gestalten. Und das macht ihn nicht kleiner, sondern größer.
Du hast gerade von einem Gott gesprochen, der emotional reagiert, zum Beispiel mit Zorn, wenn Menschen einander ausnutzen. Aber es gibt ja auch Stellen in der Bibel, die noch einen Schritt weitergehen. In 1. Mose 6 zum Beispiel heißt es, dass Gott es bereute, die Menschen gemacht zu haben. Und da stellen sich viele die Frage, wie passt das mit einem allwissenden Gott zusammen? Wenn Gott wirklich wusste, was passieren würde, wie kann er dann hinterher sagen, dass er es bereut?
Ja, das ist eine der schwersten Fragen überhaupt. Und sie kommt ganz früh in der Bibel. Die ersten Kapitel von Genesis, da geht's gerade mal los, und schon in Kapitel 6 steht da, Gott bereute es, die Menschen geschaffen zu haben. Und das ist ja eine der intensivsten Aussagen über Gottes Emotionen überhaupt. Ich finde das jedes Mal herausfordernd, wenn ich diesen Text lese oder darüber lehre. Denn natürlich, wenn Gott allwissend ist, dann hat er doch vorher gewusst, was passieren würde. Also, wie kann er es bereuen? Und die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, das ist auch nicht die eigentliche Absicht des Textes. Genesis 6 ist keine metaphysische Abhandlung über Gottes Vorherwissen. Es ist kein philosophisches Traktat über Allwissenheit. Es ist ein Einblick in Gottes Herz. Der Text will zeigen, das, was die Menschen tun, wie sie sich gegenseitig Gewalt antun, wie sie das Ebenbild Gottes in anderen zerstören, das geht Gott nahe. Es verletzt ihn, es macht ihn traurig und es bricht ihm das Herz. Und deshalb steht da, Gott bereute. Heißt das, dass er seinen eigenen Plan für einen Fehler hält? Ich glaube nicht, aber es heißt, dass er emotional betroffen ist und dass das, was er sieht, ihn innerlich aufwühlt. Ich finde das eigentlich tröstlich, denn es zeigt mir, dass Gott nicht kalt auf das Leid der Welt schaut, sondern dass es ihn bewegt. Wenn man das unbedingt systematisch aufdröseln will, könnte man sagen, Gott kann gleichzeitig wissen, dass etwas passieren wird und trotzdem zutiefst betroffen sein, wenn es geschieht. Vielleicht ähnlich wie ein Lehrer, der weiß, dass nicht alle Schüler den Abschluss schaffen werden und trotzdem traurig ist, wenn es dann passiert. Oder wie du, wenn du sagst, ich habe gewusst, dass schlechte Tage kommen, aber wenn sie dann da sind, tut es trotzdem weh. Ich glaube, Gott ist kein abstraktes Prinzip, sondern ein persönliches Gegenüber. Und persönliche Gegenüber reagieren auch dann, wenn sie von Anfang an den ganzen Verlauf kennen. Für mich zeigt Genesis 6 deshalb nicht, dass Gott sich irrt, sondern dass er sich kümmert.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, die Bibel spricht ja nicht nur von Gottes Zorn oder seiner Reue, sondern auch von seiner Freude. Zum Beispiel heißt es, dass Gott sich über sein Volk freut, dass er seine Schöpfung liebt, dass er sich an ihr erfreut. Und da frage ich mich, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann Gott sich freuen, wenn er gleichzeitig weiß, was alles passieren wird? Wer sich abwendet? Wer leidet? Was noch alles kommt? Müsste ihn das nicht permanent traurig machen?
Das ist eine richtig gute Frage. Und sie geht sehr tief. Denn sie berührt genau diesen Punkt. Wie komplex ist eigentlich das emotionale Erleben Gottes? Ich glaube, wir Menschen neigen dazu, Emotionen linear zu denken, also entweder ich bin froh oder ich bin traurig, aber beides gleichzeitig geht nicht. Aber ich denke, bei Gott ist das anders. Ich weiß nicht, ob du die Harry Potter Bücher gelesen hast oder die Filme kennst, aber da gibt's eine Szene, in der Hermine zu Ron sagt, nur weil du die emotionale Bandbreite eines Teelöffels hast, heißt das nicht, dass wir alle so fühlen. Und genau das bringt's auf den Punkt. Wir Menschen haben oft eine begrenzte emotionale Reichweite, Gott hat sie nicht. Ich glaube, Gott kann gleichzeitig Freude empfinden über das Gute, das geschieht, und Schmerz über das Leid in der Welt. Und das widerspricht sich nicht, wir sehen das auch bei Jesus. Es gibt eine Szene im Neuen Testament, da kommen die Jünger voller Begeisterung zurück, weil sie erlebt haben, wie Menschen geheilt wurden, wie Dämonen ausgetrieben wurden, wie Gottes Reich sichtbar geworden ist. Und Jesus freut sich mit ihnen richtig spürbar. Aber gleichzeitig weiß er, dass sein eigener Weg ans Kreuz führen wird. Er weiß, was kommt. Und trotzdem ist seine Freude echt. Ich glaube, Gott hat eine emotionale Tiefe und Komplexität, die wir nur erahnen können. Und das macht ihn nicht widersprüchlich, sondern lebendig. Es zeigt, dass er nicht distanziert über der Welt steht, sondern mitten im Geschehen ist, dass er mitleidet, aber auch mitfreut. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Vorstellung, dass Gott das Leid sieht, aber trotzdem Freude kennt. Dass er sich an seiner Schöpfung freuen kann, obwohl er um all das weiß, was schiefläuft. Und dass er auch heute noch Freude an uns haben kann, trotz unserer Fehler, trotz unserer Geschichte. Ich finde, das macht ihn zutiefst beziehungsfähig.
Ich würde gerne eine Emotion ansprechen, die wahrscheinlich besonders schwer zu greifen ist, nämlich Eifersucht. In 2. Mose 20 nennt Gott sich selbst ein eifersüchtiger Gott. Und für viele klingt das erstmal verstörend. Denn Eifersucht verbinden wir ja meistens mit Unsicherheit, Besitzdenken oder emotionaler Abhängigkeit. Warum sollte ein allmächtiger Gott so etwas empfinden?
Ja, ich verstehe total, dass das für viele schwierig ist. Auch bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich da einen Zugang gefunden habe. Denn klar, im Alltag erleben wir Eifersucht oft in ihrer destruktiven Form, als etwas, das Beziehungen kaputt macht, nicht heil. Aber auch hier gilt wieder, wir müssen genau hinschauen, was die Bibel eigentlich meint. Das hebräische Wort, das da steht, also Kanna, kann man eben auch mit Eifer oder Leidenschaft übersetzen. Es beschreibt nicht nur ein Gefühl des Mangels oder der Kontrolle, sondern vielmehr ein intensives Beziehungsinteresse. Es geht darum, dass Gott eine echte, exklusive Beziehung zu seinem Volk möchte, so wie in einer Ehe, und genau in diesem Kontext taucht das Wort auch auf in den 10 Geboten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Das ist keine Unsicherheit, sondern eine Festlegung. Diese Beziehung ist exklusiv gemeint. Ich habe beim Schreiben meines Buches ein Zitat von Augustinus gefunden, das ich sehr hilfreich fand. Er sagt, wer nicht eifersüchtig ist, liebt nicht. Und ich glaube, er meint damit, wenn dir jemand wirklich wichtig ist, dann ist dir auch wichtig, was zwischen euch passiert und wer sonst noch Einfluss auf diese Beziehung nimmt. Natürlich kann Eifersucht auch ungesund sein, wenn sie obsessiv wird, kontrollierend oder misstrauisch, aber es gibt auch eine gesunde Form von Eifersucht. Stell dir vor, jemand flirtet offen mit deinem Ehepartner und du spürst gar nichts. Das wäre seltsam, oder? Gesunde Eifersucht sagt, diese Beziehung ist mir so wichtig, dass ich sie schützen will. Und genau das sehe ich bei Gott. Er ist nicht besitzergreifend, aber er nimmt die Beziehung zu seinem Volk ernst und leidet, wenn sie verletzt wird. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von echter Bindung. Und ich glaube, auch das gehört zu seiner Liebe.
In 5. Mose 4 wird Gottes Eifersucht noch einmal besonders drastisch beschrieben. Da heißt es, er sei ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und da kommt ja fast ein bedrohlicher Unterton rein. Muss man da nicht doch fragen, ist das noch gesunde Eifersucht? Oder zeigt sich da ein Gott, der von seinen eigenen Gefühlen überwältigt wird?
Ja, ich verstehe, dass das so wirken kann. Verzehrendes Feuer. Das klingt erstmal einschüchternd, aber ich glaube, man muss auch hier wieder den Kontext ernst nehmen. Es geht nicht um eine göttliche Laune oder einen Kontrollverlust. Es geht darum, wie ernst Gott seine Beziehung zu seinem Volk nimmt und wie oft dieses Volk eben nicht treu ist. Wenn man den größeren Zusammenhang liest, merkt man schnell, Gott hat sein Volk aus der Sklaverei befreit, er hat es geführt, versorgt, geschützt und trotzdem wenden sie sich anderen Göttern zu. Und genau in diesem Moment kommt dieser Satz, ich bin ein verzehrendes Feuer, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Das heißt für mich, Gott will nicht gleichgültig sein, er will nicht sagen, ach, macht doch, was ihr wollt, sondern er sagt, diese Beziehung ist mir wichtig, ich will nicht, dass ihr sie leichtfertig aufs Spiel setzt. Und ja, das ist intensiv, aber gesunde Eifersucht ist immer intensiv. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann bleibt das nicht neutral. Dann ist da Leidenschaft, Eifer, Engagement und eben auch Schmerz, wenn die Beziehung verletzt wird. Und ich finde es eigentlich tröstlich, dass Gott sich nicht zurückzieht oder abkühlt, sondern dass er bleibt. Er benennt die Spannung, er spricht sie aus. Und genau das ist übrigens auch ein Kennzeichen emotionaler Reife. Nicht verdrängen, sondern klar sagen, was Sache ist. In einer Partnerschaft ist das doch genau das Verhalten, das wir uns wünschen. Und ich glaube, so ist auch Gottes Eifersucht zu verstehen. Nicht destruktiv, nicht besitzergreifend, sondern als Ausdruck echter Liebe. Eine Liebe, die klar sagt, du bist mir nicht egal.
Ich finde einen Gedanken, ehrlich gesagt, ziemlich verblüffend. Die Bibel zeigt einen Gott, der Menschen erschafft, obwohl er doch genau weiß, was passieren wird. Er weiß, dass sie sich abwenden werden, dass sie scheitern, dass sie Leid verursachen, aber er erschafft sie trotzdem. Und er bleibt auch noch in Beziehung mit ihnen. Warum?
Ja, das ist eine dieser Fragen, bei der man fast ehrfürchtig wird, weil sie so tief geht. Denn sie berührt den Kern. Warum macht Gott das alles überhaupt? Die Bibel gibt uns keinen expliziten Einblick in Gottes Gedanken vor der Schöpfung. Aber was wir sehen ist, sobald Gott die Welt schafft, ist klar, dass er Beziehung will. Er erschafft nicht aus Not, Gott hat keinen Mangel, er ist nicht einsam. Vater, Sohn und Geist, das ist schon eine vollkommene Gemeinschaft. Und trotzdem entscheidet er sich, Menschen zu schaffen. Und diese Menschen sind nicht perfekt, nicht zuverlässig, oft widerspenstig, aber er gibt sie nicht auf. Ich glaube, genau das ist das Erstaunliche. Gottes Bereitschaft, sich auf echte Beziehung einzulassen, mit all den Risiken, die dazugehören. Er zwingt niemanden. Er steuert nicht wie ein Puppenspieler, er lässt Raum, auch für Widerspruch, für Schmerz, für Entfernung, aber er bleibt trotzdem da. Und das macht für mich den Charakter Gottes aus. Diese Mischung aus souveräner Freiheit und radikaler Liebe. Gott wusste, was auf ihn zukommt, aber er hat sich trotzdem für uns entschieden. Und nicht nur das, er hat sogar einen Weg geöffnet, wie wir trotz aller Brüche wieder zu ihm zurückfinden können. Das zieht sich durch die ganze Bibel und ich glaube, das ist keine naive Hoffnung, sondern tiefe Realität. Gottes Entscheidung für den Menschen steht, selbst wenn der Mensch sich von Gott abwendet. Und das ist vielleicht die stärkste Form von Liebe, die es gibt.
Lass uns mal über den oft zitierten Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament sprechen. Viele Menschen, auch Christen, sagen, der Gott des Alten Testaments wirkt hart, zornig, manchmal sogar grausam. Er zerstört Städte, ordnet Kriege an, straft sein Volk und dann kommt Jesus, predigt Feindesliebe, vergibt, heilt, nimmt Leid auf sich. Da drängt sich fast automatisch die Frage auf, hat sich Gott verändert?
Ja, das ist ein Klassiker. Diese Gegenüberstellung kommt in vielen Gesprächen vor und ich kann nachvollziehen, warum. Die beiden Testamente erzählen unterschiedlich, sie setzen andere Schwerpunkte und klar, Jesus hat eine unglaublich starke Ausstrahlung, die das Gottesbild von vielen Leuten prägt. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man schnell, diese Trennung funktioniert so, biblisch gesehen eigentlich nicht. Ich sag manchmal ein bisschen provokant, wir müssen lernen, den liebevollen Gott des Alten Testaments mit dem herausfordernden Gott des Neuen Testaments zusammenzubringen. Denn der Gott des Alten Testaments ist nicht einfach nur zornig. Er wird dort immer wieder als langsam zum Zorn und reich an Gnade beschrieben. Und Jesus, so sehr er Liebe und Mitgefühl verkörpert, ist zugleich auch fordernd, kompromisslos, manchmal sogar beängstigend direkt. Er spricht mehr über die Hölle als jede andere biblische Figur. Er fordert radikale Nachfolge, kritisiert seine Jünger scharf, stellt unbequeme Fragen. Das passt nicht in das Bild vom sanften Lehrer mit Dauerlächeln. Und umgekehrt, im Alten Testament finden wir unzählige Belege für Gottes Mitgefühl, seine Geduld, seine Treue. Schau dir zum Beispiel die Geschichte von Jona an, ein Prophet, der sich weigert, zu den Feinden zu gehen. Aber Gott sagt, ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Oder Naaman, der aramäische General, Feind Israels, der durch einen israelitischen Propheten Heilung erfährt. Oder das Gebot, dem Fremden freundlich zu begegnen, weil man selbst ein Fremder in Ägypten war. Das sind massive Zeichen von Feindesliebe und sie stehen mitten im Alten Testament. Deshalb, nein, Gott verändert nicht seinen Charakter zwischen den Testamenten. Was sich ändert, ist vielleicht die Perspektive, die historische Situation, die Art der Kommunikation. Aber der Gott, der sich durch die Bibel zieht, ist ein und derselbe. Ein Gott, der liebt, der zornig wird, der gnädig ist, der leidet, der eingreift, der erlöst. Und Jesus ist nicht das Gegenteil von diesem Gott, er ist seine sichtbar gewordene Mitte.
Wenn wir da noch ein Stück weitergehen, kommt man irgendwann zu einer ganz grundlegenden Frage: Warum hat Gott eigentlich das Gesetz gegeben? Also die Gebote, die ganze Ordnung, wie wir sie im Alten Testament finden. Denn wenn Jesus später sagt, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen, klingt das ja fast so, als wäre das Gesetz unvollständig gewesen. Warum hat Gott dann nicht gleich mit dem perfekten Weg angefangen?
Ja, in der Frage steckt schon eine ganze theologische Debatte. Und ehrlich gesagt, ich habe da auch keine abschließende Antwort. Aber ich glaube, man kann zumindest einige Linien sehen. Zuerst mal, das Gesetz war in seinem ursprünglichen Kontext ein unglaublicher Fortschritt. Wenn wir die 10 Gebote nehmen, die beginnen nicht mit einer Vorschrift, sondern mit einer Erinnerung: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das ist ein Befreiungssatz. Und dann kommt: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist kein kaltes Gesetz, das ist ein Beziehungsgelübde. Gott sagt, ich war für dich da, jetzt bleib du bei mir. Und wenn du genau hinschaust, steckt in diesen Geboten enorm viel Gnade. Zum Beispiel, du sollst den Sabbat halten. Das ist kein Leistungsgebot, das ist eine Einladung zur Ruhe. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie, deine Angestellten, sogar deine Tiere. Das ist soziale Gerechtigkeit. Das ist Fürsorge und es zeigt, Gott meint es gut. Natürlich war das Gesetz nicht das Ende der Geschichte, es war Teil eines Weges. Und ich glaube, Gott geht oft in Stufen. Er beginnt mit dem, was Menschen verstehen und tragen können, und führt sie weiter. Jesus bringt das Gesetz nicht ins Wanken, sondern zur Vollendung. Aber er macht gleichzeitig klar, das Gesetz allein reicht nicht, um den Menschen wirklich zu verändern. Dafür braucht es Herz, Glauben, Beziehung. Und genau das sieht man übrigens auch schon im Alten Testament, zum Beispiel bei Abraham. Da heißt es: Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Oder bei Habakuk: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist keine neue Idee, die erst mit Paulus kommt, das ist eine tiefe Linie, die sich durchzieht. Ich würde also sagen, das Gesetz war Gnade. Aber es war nicht die ganze Gnade, es war Teil einer größeren Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt. Und Jesus bringt diese Geschichte auf den Punkt.
Wir haben schon über Gottes Emotionen gesprochen, auch über seine Wut und seinen Zorn. Und ich glaube, viele Menschen hätten an dieser Stelle eine sehr konkrete Frage. Wenn Gottes Zorn gerecht ist, warum scheint er dann manchmal auch die Unschuldigen zu treffen? In biblischen Geschichten wie der Sintflut oder der Landnahme Kanaans sterben ja nicht nur Schuldige, sondern auch Kinder, Tiere, ganze Bevölkerungsgruppen. Wie passt das zu einem Gott, der gerecht ist?
Das ist eine der schwersten Fragen überhaupt und auch eine, mit der ich persönlich zu kämpfen habe. Als ich mein Buch God Behaving Badly geschrieben habe, habe ich die Sintflut im ersten Anlauf sogar ausgelassen, weil ich damals nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Erst in der zweiten Auflage habe ich sie aufgenommen, weil es einfach nicht ehrlich gewesen wäre, das Thema zu meiden. Und ganz ehrlich, ich habe darauf keine einfache Antwort, aber ich kann ein paar Gedanken teilen, die mir beim Nachdenken geholfen haben. Der erste Punkt, so unangenehm das klingt, ist, die Bibel macht deutlich, dass letztlich kein Mensch völlig unschuldig ist. Das ist eine Grundannahme, die sich durchzieht, auch wenn wir natürlich differenzieren müssen, vor allem im Blick auf Kinder. Und genau da wird's richtig schwierig. Aber vielleicht hilft eine zweite Perspektive. Ich glaube nicht, dass Gott leichtfertig Leben nimmt. Im Gegenteil, in den allermeisten Geschichten, in denen Gottes Zorn sichtbar wird, zeigt sich vorher, wie langmütig er ist. Die Formulierung »langsam zum Zorn« taucht in der Bibel immer wieder auf. Und das nicht zufällig. Gott reagiert nicht impulsiv, sondern gibt immer wieder Chancen zur Umkehr. Und oft auch über sehr lange Zeiträume. Ein dritter Aspekt, der mir hilft, wir müssen uns bewusst machen, dass viele dieser Texte aus einer kollektiv geprägten Kultur stammen. Heute sind wir stark individualistisch geprägt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. In biblischer Zeit war das anders. Da wurde das Volk als Ganzes gedacht, die Familie als Einheit, die Stadt als Kollektiv. Und entsprechend wurde auch Schuld gemeinschaftlich verstanden. Das bedeutet nicht, dass individuelles Leid egal war, aber die Wahrnehmung war anders. Trotzdem bleibt da natürlich ein tiefes Unbehagen. Warum greift Gott manchmal direkt ein und manchmal gar nicht? Warum verhindert er nicht mehr Leid? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass die Bibel diese Fragen nicht verschweigt. Sie benennt sie. Und das vielleicht deutlichste Beispiel dafür ist das Buch Hiob. Es gibt keine glatte Antwort, aber es gibt ein klares Signal. Gott ist nicht gleichgültig. Er hört das Leiden, er lässt sich hinterfragen und er bleibt ansprechbar. Und ich glaube, genau das ist es, was uns erlaubt, auch mit diesen dunklen Stellen ehrlich umzugehen.
Das führt uns direkt zu einer weiteren Frage, die für viele schwer zu schlucken ist. Wenn Gott ein Gott des Friedens ist, warum greift er dann so oft nicht ein, wenn Gewalt passiert? Warum lässt er Kriege zu, Übergriffe, Ungerechtigkeit, all das Leid, das wir in der Welt sehen? Und wenn er dann mal richtet, wie im Fall der Kanaaniter, dann tut er es durch Menschen. Warum macht er es nicht einfach selbst, ohne Krieg, ohne menschliche Gewalt?
Ja, das ist wirklich eine harte Frage und auch eine sehr ehrliche. Und ich finde es gut, dass wir sie stellen, denn das gehört zur Bibel dazu. Die Bibel blendet das Problem des Leids und der Gewalt nicht aus, im Gegenteil, sie nimmt es sehr ernst. Und ich glaube, das Buch Hiob ist ein guter Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken. Denn Hiob stellt genau diese Fragen. Er leidet massiv und er sagt, Gott, warum? Warum ich? Warum jetzt? Warum so? Und was wir sehen ist, Gott hört zu, aber er antwortet nicht sofort. Und wenn er antwortet, dann nicht mit einer einfachen Erklärung. Und trotzdem ist er da. Ich glaube, das ist ein erster wichtiger Punkt. Gott ist nicht abwesend, nur weil er nicht sofort eingreift. Manchmal wirkt es so, aber oft lässt er Raum. Raum für Verantwortung, Raum für Entscheidung, Raum auch für Widerspruch. Und das führt zu einer zweiten Sache. Gott arbeitet nicht wie ein Puppenspieler. Er zieht nicht permanent an Fäden und steuert jede Bewegung. Er hat die Welt so geschaffen, dass Menschen echte Freiheit haben und damit auch echte Verantwortung. Und das bedeutet, Menschen können Gutes tun, aber eben auch Böses. Und viel Leid in der Welt ist tatsächlich menschengemacht. Es gibt genug Ressourcen, um Hunger zu beenden. Es gibt genug Wissen, um Frieden zu fördern. Aber wir entscheiden uns oft anders. Warum greift Gott nicht öfter direkt ein? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe, er hat sich bewusst dafür entschieden, mit Menschen zu arbeiten, nicht über sie hinweg. Und das ist auch in der Bibel so. Selbst in Fällen, wo Gott richtet, tut er es oft durch menschliche Werkzeuge. Nicht, weil er es nicht allein könnte, sondern weil er seine Schöpfung ernst nimmt. Er arbeitet durch Menschen, mit Menschen, trotz Menschen. Und manchmal leidet er daran, wie diese Menschen handeln. Ich glaube, das zeigt uns, Gott kontrolliert nicht alles, aber er bleibt souverän. Und er ruft uns in die Verantwortung. Und trotzdem, und das ist der letzte Punkt, er kennt das Leid und er ist darin präsent. Nicht erklärend, aber mitfühlend. Und das ist vielleicht nicht die Antwort, die wir gerne hätten, aber es ist eine, die ernst nimmt, was es heißt, Mensch zu sein.
Es gibt ein Zitat, das in Diskussionen über Gott immer wieder auftaucht, besonders in atheistischen Kreisen. Es stammt von Richard Dawkins. Er beschreibt den Gott des Alten Testaments als Zitat, die unangenehmste Gestalt der gesamten Fiktion. Und dann folgt eine lange Liste von negativen Eigenschaften. Eifersüchtig, grausam, rachsüchtig, engstirnig und so weiter. Was würdest du jemandem antworten, der mit diesem Gottesbild kommt?
Ja, das ist ein bekanntes Zitat. Und ehrlich gesagt, es ist so überzeichnet, dass es fast schon satirisch wirkt. Ich habe das in meinem Buch God Behaving Badly auch thematisiert. Und tatsächlich, nachdem das Buch rauskam, habe ich Dawkins sogar mal eine Mail geschrieben. Er war am Christchurch College in Oxford, genau wie einer meiner Doktorväter, Hugh Williamson. Und ich habe ihm geschrieben, dass ich bei ihm studiert habe, dass ich seine Bücher gelesen habe, dass ich sein Argument ernst nehme, aber dass ich denke, er übertreibt. Und ich habe ihm etwas mitgegeben, was mein Doktorvater mal an den Rand einer meiner Arbeiten geschrieben hat: Übertreibung schwächt ein Argument. Und ich glaube, das gilt genau hier. Dawkins pickt sich die schlimmsten Passagen aus dem Alten Testament heraus, reißt sie aus dem Zusammenhang und bastelt daraus ein verzerrtes Bild. Er ignoriert dabei völlig, wie komplex und nuanciert die Bibel Gott eigentlich darstellt. Ich finde es übrigens spannend, dass er gleichzeitig ein T-Shirt trägt, auf dem steht »Atheist for Jesus«. Das heißt, Jesus findet er irgendwie gut, aber den Gott des Alten Testaments lehnt er ab. Und das zeigt für mich ein tieferes Problem. Er sieht die Bibel nicht als große Erzählung, sondern nur als eine Sammlung von Zitaten, die man gegeneinander ausspielen kann. Aber so funktioniert Bibellesen nicht. Natürlich, auch Christen neigen manchmal dazu, sich nur die schönen Stellen rauszupicken. Psalm 23, 1. Korinther 13, Johannes 3, 16. Aber das ist genauso selektiv. Wir alle haben unsere Brille. Wir alle lesen mit Vorverständnissen. Der Punkt ist, man muss bereit sein, sich dem ganzen Text zu stellen. Auch den schwierigen Stellen, auch dem Zorn, auch der Gnade. Und dann sieht man, der Gott der Bibel ist nicht flach, nicht einseitig. Er ist leidenschaftlich, gerecht, geduldig, gnädig, ja, auch zornig. Aber das Ganze ergibt ein komplexes Bild, das man nicht mit einem einzigen Satz abräumen kann. Ich wünsche mir, dass Menschen wie Dawkins und andere, die ähnlich denken, nicht beim Karikaturgott stehen bleiben, sondern sich wirklich mit dem biblischen Text auseinandersetzen. Nicht, weil sie dann automatisch glauben würden, aber weil sie dann merken könnten, das hier ist kein Kinderglaube. Das ist ein Gegenüber, das ernst genommen werden will. Und das ist es, worum es mir in meinem Buch ging.
Eine letzte Frage zum Abschluss. Viele Menschen wenden sich von Gott ab, weil sie ihn als hart, ungerecht oder fremd erleben. Vielleicht gerade wegen der Themen, über die wir heute gesprochen haben. Andere wiederum sagen, gerade diese Eigenschaften zeigen seine Gerechtigkeit, seine Ernsthaftigkeit, seine Heiligkeit. Aber wenn Gott wirklich existiert, dann verändert unsere Meinung über ihn ja nicht, wer er ist, sondern höchstens, wer wir sind. Könnte es also sein, dass die eigentliche Frage nicht lautet, gefällt mir dieser Gott, sondern bin ich bereit, ihm zu begegnen, so wie er ist?
Ja, ich finde, das ist ein sehr kluger Punkt, denn es stimmt. Unsere Meinung über Gott ändert Gott nicht, aber sie verändert sehr wohl, wie wir mit ihm umgehen. Und das hat tiefgreifende Auswirkungen. Ich denke, jeder Mensch, ob gläubig, suchend oder skeptisch, bringt bestimmte Bilder mit, wenn es um Gott geht. Man könnte auch sagen, eine Brille. Oder, etwas technischer formuliert, eine Hermeneutik, also eine Deutungsweise, wie ich Gott, die Bibel, die Welt lese. Und diese Brille ist geprägt durch Erfahrungen, durch Erziehung, durch Kultur, durch Verletzungen. Auch ich selbst bin nicht neutral. Ich habe meine Prägungen, meine Fragen, meine Baustellen, aber ich glaube, wenn wir uns Gott nur vorstellen, wie wir ihn gerne hätten, dann begegnen wir nicht dem Gott der Bibel, sondern einem Konstrukt. Und die Bibel lädt uns ein, genau das zu durchbrechen. Sie sagt nicht, hier ist ein gefälliger Gott, den alle lieben. Sie zeigt uns einen Gott, der herausfordert, der überrascht, der auch stört und der gerade dadurch echt ist. Und deshalb würde ich jedem, der ringt, rät, fang bei Jesus an. Schau dir an, wie er mit Menschen umgeht, lies die Evangelien, stell ihm deine Fragen, bring deinen ganzen Zweifel mit und deine Hoffnung. Jesus hat nie Angst vor schwierigen Fragen gehabt. Im Gegenteil, er hat oft selbst mit Fragen geantwortet. Und er hat Menschen ernst genommen, auch die, die gestrauchelt sind, die gezweifelt haben, die Gott nicht verstanden haben. Am Ende geht's nicht darum, ob ich mir Gott vorstellen kann, wie ich ihn gerne hätte, sondern ob ich bereit bin, mich auf den Gott einzulassen, der wirklich ist, mit all seiner Tiefe, seiner Größe, seiner Liebe, seiner Unbegreiflichkeit. Und wer das wagt, der wird vielleicht nicht auf alle Fragen sofort eine Antwort finden, aber er wird Gott begegnen. Und das verändert alles.
Ich danke dir für deine Zeit, deine Gedanken und dafür, dass du es nicht glatt gemacht hast. Du hast keine einfache Antwort geliefert, sondern gezeigt, wie man mit so einer großen Frage ehrlich umgeht. Und genau das bleibt, finde ich. Wenn Gott wirklich fühlt, also liebt, traurig ist, sich freut, zornig wird, dann ist er kein Prinzip, sondern ein Jemand. Und dann wird aus der Frage plötzlich Beziehung, kein System, sondern Nähe. Und auch danke fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.